Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Denkfutter, ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Und hier sprechen Marco Bode, Fußball-Europameister, und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors, mit spannenden Gästen. Das muss nicht nur aus der Welt des Fußballs sein, sondern so wie heute kann das auch sein aus der Wirtschaft. Zu Gast Sandra Koy von Tchibo. Sie ist dort Sprecherin Unternehmensverantwortung und Qualität, und ein ganz milder Kaffeeduft zieht durch unser Studio.
So, Marco, heute ist Powerplay, beziehungsweise wir haben hier eine Überzahl, was das Thema Fußball und Unternehmen betrifft. Freue ich mich. Kurze Blende zurück. In der letzten Folge hatten wir Oke Göttlich als Gast vom FC St. Pauli, der dann gleich im Anschluss die Pokalsensation mit seinem Club hingelegt hat. Also wer bei uns zu Gast ist, der kommt groß raus. Nein, Spaß beiseite. Wir haben uns ja damals sehr intensiv über die Dinge wie Genossenschaft und Co. unterhalten. Ganz spannende Folge. Heute geht's schlicht und ergreifend um Kaffee und Milch, würde ich sagen. Was passt besser zusammen als Kaffee und Milch oder Milch und Kaffee? Wir haben wieder einen Gast.
Ist mir auch beides recht. Ich bin ein großer Kaffee-Fan. Bremen ist auch eine Kaffeestadt, wie wir alle wissen. Und ja, ich freue mich sehr, Sandra, dass du da bist. Vielleicht beginnen wir mal damit, dass du ein bisschen was über dich, deine Rolle und vielleicht auch das Unternehmen Tchibo erzählst. Alle kennen Tchibo, aber vielleicht gibt es ein paar Dinge, die spannend sind und die wir alle nicht wissen. Zur Werder-Familie passt ja, Tchibo gilt auch als Familienunternehmen. Ich frage mich, ist das bei über 10.000 Menschen, die für dieses Unternehmen arbeiten, überhaupt möglich? Wie schafft ihr das vielleicht? Aber beginn doch erstmal ein bisschen über dich zu erzählen.
Ja, hallo Oliver, hallo Marco, schön, dass ich dabei sein kann. Hier bei Denkfutter zu sein, das ist natürlich eine Auszeichnung, zumal in der Tat Kaffee und Milch gut zusammenpasst. Zur Not auch im Stadion. Ich selbst trinke den Kaffee am liebsten schwarz, aber wenn als Cappuccino mit echter Milch. Also insofern ist das schon hier ganz gut. Ich bin seit 2008 bei Tchibo schon und seit vielen Jahren Sprecherin für Unternehmensverantwortung, also für das Thema Nachhaltigkeit, was inzwischen natürlich sehr, sehr hoch hängt, auch bei fast allen anderen Unternehmen. Und insofern sind wir da auch ein bisschen stolz, seit 2006, da kann ich aber bestimmt gleich noch drauf eingehen, in die Transformation des Unternehmens gegangen zu sein. Wir sind nach wie vor ein Familienunternehmen, 1949 von Max Herz in Hamburg in der Speicherstadt gegründet und nach wie vor von der Familie geführt. Auch die nächste Generation, ich glaube, so viel kann ich verraten, arbeitet schon im Haus, und insofern ist das gesichert. Und du hast es angesprochen, wir sind zwar 12.000 Mitarbeiter weltweit und trotzdem fühlt es sich immer noch an wie ein Familienunternehmen. Also vor der Pandemie war es natürlich noch ein bisschen schöner, als man alle traf und kannte. Jetzt ist es etwas schwieriger geworden, aber ich glaube, der Spirit des Familienunternehmens, nicht des ganz großen Konzerns, ist nach wie vor da.
Ja, das ist doch immer sehr schön und eigentlich auch erstaunlich. Da musst du vielleicht später nochmal erzählen, wie ihr das intern auch schafft, diese Kultur und vielleicht diese Atmosphäre auch zu erhalten. Und du hast schon zwei wichtige Begriffe genannt, über die wir heute auch sprechen wollen. Und Olli, ja, ich bin darauf eingestellt, heute in Unterzahl als Fußballer, aber ich werde schon das ein oder andere Fußballthema unterbringen. Aber ich finde es auch spannend, weil ich glaube immer auch, dass Fußball von Unternehmen lernen kann. Ich glaube, es ist ein gegenseitiges Lernen in beide Richtungen. Und wir wollen heute verstärkt vielleicht auch darüber sprechen, wie Transformation, wie Veränderung funktioniert. DMK ist ja auch ein Unternehmen, das sich gerade verändert, verändern will, verändern muss. Das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, wie Sandra, du hast es gesagt, bei Tchibo ist das schon sehr lange so. War das ein Prozess, der durch Druck von außen entstanden ist, oder ist das top-down von oben so entschieden worden, oder wie begann diese Veränderung auch gerade in Richtung Nachhaltigkeit, was ja heute ja Mainstream ist inzwischen?
Es war beides der Fall. Also top-down kam es, nachdem der Druck von außen in Form von vor die Filiale geketteten Aktivistinnen stattgefunden hat. Hier in der Hamburger Rathausmarktfiliale, die vielleicht viele kennen, haben sich von der Clean Clothes Campaign Aktivistinnen sehr medienwirksam vor die Filiale gelegt und gesagt, ihr beutet Näherinnen in Bangladesch krass aus. Das geht nicht so weiter, und liebe Kundinnen, kauft hier nicht mehr ein. Unser damaliger Geschäftsführer hat das damals überhaupt nicht verstanden, weil er sagte, wir haben ja Audits in unseren Fabriken in Bangladesch und China, wo wir eben produzieren. Es geht ja alles seinen seriösen Gang. Was meint ihr? Er ist dann aber doch mit 2-3 Leuten nach Bangladesch geflogen in die Fabriken und hat sich das nochmal angeguckt und hat eben festgestellt, dass Audits, wie es eben alle anderen, die meisten anderen ja auch haben, schön und gut sind, aber einfach nicht ausreichend, weil die Fabrik wird immer gut aussehen an dem Tag, an dem die Auditoren, die Kontrolleure kommen und am nächsten Tag nicht mehr unbedingt. Das war sozusagen der Startschuss, wo er sich gesagt hat, das war Markus Konrad, es muss sich hier was ändern, hat einen sehr guten Experten von Otto abgeworben, der damals schon das Thema Corporate Sustainability bei Otto ins Leben gerufen hatte, hat eine 10-köpfige Abteilung aufgebaut und gesagt, hier muss sich eben einiges ändern. Guckt euch die Kaffeebedingungen an, guckt euch die Fabriken an. Und das war damals der Startschuss, wo noch gegen sehr viele Widerstände begonnen wurde, zu gucken, wo hakt es eigentlich bei uns und was muss alles sich ändern. Und das war viel.
Spannend, finde ich, ist der Zeitraum, den du gesagt hast, wenn ich das gerade richtig mitgeschnitten habe. Du hast gesagt, 2006 war so der Startschuss der Transformation. Wir sind ja als Ernährungsunternehmen auch in der Transformation, nur haben aktuell die Wahrnehmung, das ist so meine Sicht, dass wir ein Stück weit in Schallgeschwindigkeit jetzt gerade diese Transformation durchlaufen und rückbetrachtend da, ich sag mal, lange, vor allen Dingen auch, ich sag mal, in Deutschland Ernährung eher so ein Hygienefaktor ist, Mittel zum Zweck, und wir jetzt an ganz vielen Facetten so verschiedene Ebenen von Transformation haben. Das eine ist die Ernährung an für sich, eine gesunde Ernährung, eine gute Ernährung, eine vor allen Dingen bewusste Ernährung, immer mehr. Dann die Transformation nochmal, es ist zum Teil ja gekoppelt, aber zum Teil auch separat. Stichwort Nachhaltigkeit, hast du ja gerade schon gesagt. Ist ja bei uns nicht anders. Da geht es dann eben um die Themen Tierwohl, da geht es um das Thema Klima, Umweltschutz und. Und der dritte Handlungsstrang der Transformation ist ja, ich sag mal so, intern die Art, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten. Auch das erfährt gerade, ich sag mal, das ist natürlich auch ein Corona-bedingtes Thema, aber eine ganz rapide Geschwindigkeit. Ist das bei euch ähnlich? Also, dass du auch da, wenn man diesen langen Zeitraum nimmt, 2006 bis heute, dass du da eine Zunahme der Geschwindigkeit siehst, oder sagst du, nee, wir sind eigentlich quasi schon über den Berg drüber und bewegen uns jetzt quasi vor der Welle, in Anführungszeichen?
Ich glaube, man darf nie sagen, man ist über den Berg drüber. Damals war es auf jeden Fall klar, dass wir gesagt haben, wir machen uns auf den Weg, um das nachhaltigste Unternehmen zu werden. Das war ein sehr hehres Ziel. Heute wissen wir, viele Jahre später, dass es nicht klappen wird. Also wir werden niemals diesen Weg zu Ende gegangen sein. Also da sind wir, glaube ich, ein Stück weit demütiger geworden. Nichtsdestotrotz hat dieser sehr hehre Anspruch sehr, sehr viel bewirkt, weil einfach klar war, zack, da müsst ihr lang gehen und da geht ihr dann auch lang. Jetzt sind wir, wie gesagt, ein bisschen bescheidener geworden, haben gesagt, trotzdem ist unser Ziel, wir wollen das nachhaltigste Unternehmen im Mainstream werden. Das auf jeden Fall ja, aber wir wissen, dass wir noch 1000 Baustellen haben, die wir zu bestreiten haben, und der Weg wird niemals enden, aber wir müssen ihn weitergehen und haben ja auch schon sehr viel Wegstrecke hinter uns.
Wir haben ja auch immer gesagt, glaube ich, dass Veränderungsbereitschaft, das ist eher eine Haltung als irgendwie ein Prozess, der Anfang und Ende hat. Ne? In unserer ersten Staffel haben wir über Purpose und Werte und so weiter gesprochen, und von außen betrachtet gilt Tchibo ja wirklich als Unternehmen, was in diesem Handelssegment, wo es ja auch einfach viel um Produktion geht, um Lieferketten, um Transporte aus Asien, all das nachhaltig zu gestalten, ist ja auch keine einfache Aufgabe. Und ich frage mich manchmal, wie das eben gelingen kann, wenn die Kunden, die Konsumenten vielleicht manchmal noch gar nicht so weit sind. Also in den letzten Monaten und Jahren hat man den Eindruck, dass Kunden das auch nachfragen. Aber vor 10 Jahren, vermute ich mal, musste man ja die Kunden fast noch so ein bisschen stupsen, um sich damit überhaupt zu beschäftigen. Oder hat sich das verändert in deiner Wahrnehmung?
Vielleicht immer, unser damaliger Claim war, wir sind auf dem Weg zu 100% Nachhaltigkeit, was natürlich einfach vermessen ist. Also es gibt keine 100% Nachhaltigkeit. Und was die Kundinnen und Kunden betrifft, das stimmt, also bis vor wenigen Jahren, ich würde mal sogar sagen, vielleicht bis vor 4 Jahren, war es nicht so, dass sie wirklich danach gefragt haben, ob ein Produkt nachhaltig ist oder ist. Es gibt natürlich immer den harten grünen Kern, die schon, aber die kaufen fairerweise oder kauften bis dahin nicht bei Tchibo, sondern gehen natürlich dann in ihre Spezialläden, die natürlich die Kleinen nochmal ganz anders aufgestellt sind. Es verändert sich jetzt aber, ich würde sagen, seit 2, 3 Jahren, vielleicht auch ein bisschen mit der Pandemie als Brandbeschleuniger fragt man, fragen auch wirklich die älteren Semester und nicht mehr nur die ganz Jungen danach, wie sind die Produkte hergestellt, was sind die Arbeitsbedingungen von den Farmerinnen. Bio-Baumwolle ist natürlich ein sehr großes Thema, Bio-Kaffee, und insofern kommt das schon. Allerdings gibt es natürlich auch immer noch so eine Diskrepanz zwischen dem, was man sagt, und dem, was man dann auch im Laden ausgibt.
Absolut. Darf das denn mehr kosten, nach deiner Überzeugung auch? Oder muss man als Tchibo versuchen, trotzdem mehr oder weniger
ausgewogen zu sein? Wir sind jetzt bei fast 100% Bio-Baumwolle in allen unseren Baumwollprodukten. Und das haben wir jahrelang quersubventioniert. Also das hat nicht wirklich mehr gekostet, weil wir gesagt haben, wir müssen das einfach so an die Kundinnen bringen. Natürlich sind Kunden und Kundinnen sehr preissensibel, deswegen muss man da schon ein bisschen mit Augenmerk die Preise auch gestalten. Also ich glaube, man sieht das ja auch beim Kaffee, dass natürlich die nachhaltigen Kaffees sehr viel mehr kosten, die 100% aus Biobohnen bestehen oder aus Projekten kommen, als jetzt eine Mischung wie zum Beispiel die feine Milde.
Das ist ja aber gerade die Gretchenfrage, weil ich meine, mit der Frage beschäftigt sich meine Branche ja sehr intensiv. Wie kommt im Prinzip dieses Mehr an Nachhaltigkeit, ob das jetzt in unserem Fall Tierwohl ist oder Klimaschutz, am Ende auch bei dem an, der dafür investieren muss, nämlich der Landwirt? Und ist dann, ich sag mal, am Anfang der Kette tatsächlich der Kunde bereit, dieses Mehr auch zu bezahlen? Und es zeigt sich ja immer wieder in der Praxis, dass er es aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich ist. Also das Thema, was kostet, ist eigentlich nach wie vor das Hauptargument. Und man unterstellt, eher nachhaltig ist dann so ein Standard. Aber dieser Standard ist ja nun, wird bei euch nicht anders sein als bei uns, etwas, für das man auch investieren muss am Anfang der Produktionskette. Und das ist ja, ich sag mal, die ganz große Herausforderung, dass da nicht die nachhaltigen Themen wirklich dann umsetzen, überfordert sind sozusagen mit den Herausforderungen und am Ende sozusagen das aber niemand wirklich wertschätzt. Also von daher.
Das ist einer der Gründe, warum wir uns sehr, sehr stark fürs Lieferkettengesetz eingesetzt haben, weil es einfach nicht fair ist, wenn es einige wenige gibt, die sich sehr stark für ihre Lieferketten einsetzen und gucken, dass sie vom Farmer, also beziehungsweise bei euch ja auch vom Bauern vor Ort, bei uns sind die Bauern dann in Indien oder in Äthiopien, die sind natürlich überall auf der Welt unterwegs, dass hier die einen sehr viel bezahlen müssen, um hier faire Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, und die anderen, also wir haben ja wirklich auch sehr viele Textilunternehmen bei uns im Benchmark, im Wettbewerb, das nicht tun. Deswegen ist es einfach eine gemeinsame Aufgabe, das alles zu tun, und wir freuen uns, wenn jetzt das Lieferkettengesetz kommt und vor allem auch auf europäischer Ebene, weil es hilft natürlich auch nichts, wenn das dann nur die 10 deutschen Firmen sind, ne?
Das ist ein guter Punkt, weil ich würde mal einfach so behaupten, dass viele eurer Mitbewerber, die deutlich weniger machen, trotzdem behaupten inzwischen und es in der Kommunikation einfach so sagen, dass Nachhaltigkeit für sie auch wichtig ist. Und deswegen braucht man solche Gesetze oder Verordnungen. Wir alle sind wahrscheinlich keine großen Freunde von noch mehr und immer mehr Bürokratie, aber sozusagen Standards zu setzen und die auch zu überprüfen, ist ja schon wichtig, weil man sonst als Kunde die Guten auch nicht von den Schlechten unterscheiden kann, ne?
Das ist so, und es braucht natürlich noch viel mehr Abkommen und Vereinigungen. Also es gibt den Bangladesch-Akkord, von dem ihr vielleicht mal gehört habt, nachdem Rana Plaza, die Fabrik vor 2005 war es, denke ich, eingestürzt ist. Das traf jetzt nicht Tchibo, aber hätte fairerweise vielleicht viele Textilproduzenten treffen können, und von daher war klar, dass dort was passieren muss. Viele Firmen haben sich dann zusammengetan, da war ja auch H&M dabei, unter anderem, also viele große Player, um den Bangladesch-Akkord mit ins Leben zu rufen, auch mit den Produzenten vor Ort. Seitdem gibt es viel mehr Sicherheit. Die Gebäude haben Notausgänge, Feuertüren, und Gewerkschaften werden viel mehr zugelassen, damit einfach auch vor Ort die Leute sich beschweren können. Da tut sich viel. Aber es gibt natürlich auch noch Sachen wie zum Beispiel die stetige Frage nach der fairen Bezahlung von Näherinnen, wo man eigentlich immer noch stockt, weil immer noch nicht genug Leute dabei sind, sich dem Abkommen der Initiative Act on Living Wages beizutreten. Es geht eben nicht, dass nur eine Firma mehr bezahlt, weil man muss sich das vielleicht so vorstellen, dass Tchibo zum Beispiel nicht nur eine Fabrik hat, sondern teilt sich mit genauso anderen Anbietern zusammen, die eben vor allem T-Shirts produziert. Und es nützt dann eben nichts, wenn der Produzent, der einkauft, 2 Wochen lang mehr bezahlt und der nächste wieder nicht. Mhm. Also das muss dann schon flächendeckend geschehen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass das Abkommen vor Ort gibt und das vielleicht auch eben politisch geregelt wird.
Aber du hast am Anfang ja auch selbst davon gesprochen, dass Audits manchmal nicht sozusagen alles sagen und keine vollkommene Transparenz liefern. Wie macht ihr das jetzt heutzutage? Wie stellt ihr sicher, dass eben eure Partner in Asien da nicht tricksen?
Ja, also wir haben vor 12, 13 Jahren ein wunderbares Menschenrechtsprogramm ins Leben gerufen. Das nennt sich das WI-Programm. Es ist das WI-Menschenrechtsprogramm und das sorgt dafür, dass die Menschen vor Ort, die dort arbeiten, sich selber empowern und enablen können, für sich zu sprechen. Das heißt, wir haben sehr viele Trainerinnen und Trainer, die in den Ländern, wo wir produzieren, das ist China, das ist klar Bangladesch, das ist Indien, das ist die Türkei. Gibt es noch ein paar mehr Länder, die dort die Manager vor Ort trainieren, aber auch die Arbeiterinnen und Arbeiter in Workshops zusammen zum Thema wie natürlich auch Aufstiegschancen für Frauen oder wenn Diskriminierung stattfindet, wie kann ich mich da wehren? Es wird sehr stark gefördert, dass die Gewerkschaftsfreiheit da ist, um eben für sich zu sprechen. Und das klappt sehr gut. Also wir haben inzwischen 424 Fabriken, die diesen Prozess regelmäßig durchlaufen, damit einfach die Missstände intern geklärt werden und die Mitarbeitenden selber aufstehen und das sich beschweren können. Und die Manager aber vor allem auch einsehen, dass ihr Output größer ist, wenn einfach auch die Mitarbeitenden zufrieden sind und eine gewisse Karriere für sich sehen und einfach nicht irgendwie Angst haben, auf der Treppe, wenn sie nur runter zur Kantine zu gehen, blöd angemacht zu werden.
Wie ist das? Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du gerade ja diese Zeiträume da noch mal benannt hast. Mir klingelt immer noch eine Aussage von Oke Göttlich aus der letzten Folge im Ohr. Da ging es auch eben um Transformation und auch Nachhaltigkeit, wenn ich das noch richtig rekapituliere, wo er so im O-Ton sagte, es muss einem FC St. Pauli auch zugestanden werden, kontinuierlich besser zu werden in seinem Fall. Also dass da oft eine hohe Erwartungshaltung ist, die dann auch gefühlt freitags ausgesprochen wird, um montags muss sie umgesetzt sein. Und er hat sich da sehr stark breit gemacht, zu sagen, naja, wir leben ja hier in einem Umfeld von Meinungen und Haltungen und Werten. Das ist ein bisschen ein Biotop, Marco, glaube ich, beschrieben. Wie siehst du das bei euch sozusagen, weil du gerade auch sagtest, in den letzten 4 Jahren hätte sich da auch auf Seiten der Verbraucher nochmal was geändert. Hat man diese Zeit sozusagen in der Kommunikation zu vermitteln, wir brauchen auch Zeit für Dinge, oder ist das eher ein Faktor, wo ihr sagt, weil du gerade sagtest, die Ursprungsidee war mal, wir sind auf dem Weg zu 100% und hast dann ja gleich gesagt, es gibt eigentlich keine 100%. Das heißt, wie erkläre ich dem Verbraucher, wir sind hier auf einer Reise? Also habt ihr da ein Rezept oder eine Methodik, wie ihr da vorgeht?
Ja, also ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach nicht sagen kann, wir sind die Tollsten und wir sind nachhaltig in allen Punkten. Das haben wir gelernt unterwegs, dass das einfach nicht funktioniert. Und es funktioniert auch nicht, wenn ich 3 T-Shirts habe, die aus Biobaumwolle sind. Also da muss das Fundament absolut stimmen. Darum haben wir viele Jahre überhaupt nicht kommuniziert. Also bestimmt 8 bis 9 Jahre haben wir nur mit Stakeholdern und NGOs kommuniziert. Also Greenpeace zum Beispiel oder eben der Clean Clothes Campaign, um mit denen zu sprechen, was wir besser machen können und wie wir es besser machen können, und haben eigentlich erst groß nach 10 Jahren angefangen, auch über Corporate Communications und ein bisschen über die Werbung zu sprechen. Ich glaube, das würde ich auch allen empfehlen, das zu tun, dass das Fundament erstmal da sein muss. Also wie gesagt, wir sind jetzt bei 100% Bio-Baumwolle angekommen in allen unseren Baumwollkleidungsstücken. Wir haben inzwischen einen sehr hohen Anteil, 25%, glaube ich, mindestens bei Sportkleidung von recycelten Materialien. Wir sind dabei, recycelte Baumwolle und recyceltes Kaschmir einzusetzen. Das sind aber alles Prozesse, die auch noch dauern, weil ganz einfach die Garnherstellung noch gar nicht so top ist, dass man aus recycelter Baumwolle zum Beispiel richtig schon Pullover stricken kann. Aber was die Kommunikation betrifft, muss man das auch zugeben. Also wir haben festgestellt, wenn man einfach sagt, wir sind da und da, müssen, glaube ich, auch sagen, wo wir noch nicht sind, dann nimmt einem das eigentlich auch so Journalisten und Verbraucher ganz gut ab. Also was eben nicht funktioniert, ist zu sagen, wir sind absolut super und das geht nicht. Und wir haben auch viele Baustellen, wo es eben auch noch, wir sind im Textilbereich fairerweise, glaube ich, ein Stück weiter als im Kaffee, wo es noch schwieriger ist. Und klar wird das nicht überall honoriert, aber ich glaube, das geht nur mit wirklich ehrlicher Kommunikation.
Ich vergleiche das immer gerne mit einem Puzzle bei uns. Also ich sag mal, wir haben irgendwo ein Bild vor Augen, das ist quasi der Karton des Puzzles. Legen in der Regel erstmal den Rand, damit man mal den Rahmen hat. Und dann hat man diese farbigen Teilchen, die man versucht irgendwie zu sortieren. Und dann wird nach und nach sozusagen entsteht dieses Bild. Aber was ich immer mehr feststelle, und das ist ja nicht nur die Frage von Druck von draußen sozusagen, vom Konsumenten, sondern ich sag mal, ihr seid ein Familienunternehmen mit 12.000 Mitarbeitern. Wir sind eine Genossenschaft mit 7.000 Mitarbeitern, 7.000 Landwirten, also auch was, wo es sehr viele Meinungen und Haltungen und Strömungen gibt. Ich merke ja auch immer stärker, dass aus den internen Reihen sozusagen so dieses auf der einen Seite, ich habe ein Verständnis von Nachhaltigkeit und ich arbeite hier irgendwo oder bin Landwirt eines Unternehmens und dass da ja auch eine Erwartungshaltung da ist. Wie ist das bei euch? Also eure Mitarbeiter, die ja nun auch, sag mal, sich jeden Tag mit diesen Themen beschäftigen, ist da auch das eine treibende Kraft sozusagen von innen heraus?
Ja, inzwischen ja, aber wir nehmen die ja auch wirklich ja seit vielen, vielen Jahren mit auf die Reise, weil das natürlich das Wichtigste ist, da hast du völlig recht, die Mitarbeiter mitzunehmen, die es dann auch umsetzen. Also die müssen ja dieses Mindset haben und diese Mission im Kopf, dass wir für nachfolgende Generationen einfach besser sein müssen und Umwelt- und Sozialbedingungen verbessern bzw. schonen. Und das klappt natürlich mit ganz vielen internen Maßnahmen, indem wir ein Wissensmanagement aufgebaut haben. Wir haben inzwischen von den 10 Mitarbeitern, die ich anfangs erwähnte, im Nachhaltigkeitsbereich sind es inzwischen 4-mal so viel, bestimmt 4- bis 5-mal so viele, die einfach in allen Fachbereichen Ahnung haben und beraten und in die Fachbereiche reingehen und sagen, das betrifft ja auch das Thema Verpackung. Also es betrifft, hast du schon angesprochen, das Thema Logistik. Das sind alles ja natürlich auch große CO2-Treiber oder unsere Kaffeerösterei. Hier gibt es also überall Baustellen, die geändert werden müssen. Und deswegen sind wir eigentlich dabei, die Kolleginnen mit diversen Maßnahmen vor allem zu motivieren und mitzunehmen. Wir haben also sehr viele Veranstaltungen, wo wir sie sozusagen ein bisschen fördern und aufschlauen. Als es noch ging, hat man zum Beispiel, wir haben eine eigene Turnhalle bei uns in der Zentrale aus den 70ern, eine wunderschöne Turnhalle, wo auch Fußball gespielt wird nach Feierabend, wenn keine Pandemie ist. Und da haben wir also diverse Stände aufgebaut, um mal die Baumwolle anzufassen, das recycelte Plastik, wo das herkommt, die Kaffeebohnen gezeigt, um einfach allen Mitarbeitenden zu zeigen, wie die Baustelle, wie sie aussieht, wie sie funktioniert und wie man sie vielleicht lösen kann. Seit 2 Jahren haben wir Aktionstage, die natürlich jetzt digital stattfinden mit Prominenten, die wir hatten zum Beispiel zum Thema Biodiversität, Ranga Yogeshwar, der einen tollen Vortrag gehalten hat, um einfach auch zu zeigen, dass die Biodiversität für uns als Baumwoll- und Kaffee- und Holzlieferanten, Produzenten natürlich auch essentiell ist, weil wenn die nicht mehr funktioniert, wir auch keine Rohstoffe mehr haben. Wir haben was gerade gemacht zum Thema Gender Equality mit Colleen Ullmann-Fernandes und Rosa, Pink, Hellblau, auch so eine Sache, die wir immer in unseren Sortimenten hatten, muss ich sagen, inzwischen nicht mehr. Inzwischen sind wir da auch viel besser. Und da dürfen eigentlich die Kolleginnen und Kollegen auch sehr viel mitdiskutieren und Fragen stellen. Wir haben natürlich dann wie alle anderen auch Fahrradrallyes gehabt und andere Wettbewerbe, das habt ihr sicher auch, um die zu motivieren, aber eben auch ihnen das Wissen zu vermitteln.
Guter Punkt. Aber gerade ist das Wort Fußball gefallen, habe ich ja kurz gezuckt. Ich hoffe, ihr nutzt die Turnhalle gelegentlich auch noch zum Fußballspielen, weil der Team Spirit fürs Unternehmen kann ja auch da entstehen. Aber ich finde den Gedanken super und auch super wichtig zu sagen, wir haben nicht gleich zu Beginn nach außen eine große Klappe gehabt, sondern wir haben versucht, erstmal mit NGOs zu sprechen, wirklich zu machen und erst dann drüber zu reden. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. Und wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen werden, aber dann auch vielleicht später zu zum Motor dieser ganzen Entwicklung werden, dann hat das ja in vielerlei Hinsicht Vorteile, weil man dann auch Mitarbeiterinnen hat, die stolz darauf sind, die gerne ins Unternehmen kommen und irgendwie auch überzeugt sind von dem, was sie tun. Witzigerweise, vielleicht ahnt ihr das gar nicht, aber auch Fußballclubs und beschäftigen sich viel mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir bei Werder Bremen haben zum Beispiel auch vor Jahren schon diese Diskussion geführt, sollen wir nicht vielleicht so eine Strategie fahren, ein Green Football Club zu werden? Passt zu unseren Vereinsfarben. Wir haben auch eine gewisse Tradition, was CSR oder Verantwortung für die Gesellschaft angeht, auch zu übernehmen. Und wir haben, oder ich habe damals aber auch gesagt, das ganz nach vorne zu stellen in der Kommunikation, würde ich jetzt gar nicht tun. Ich glaube, wir müssen unseren Weg fortsetzen. Wir müssen uns auch, was ökologische Nachhaltigkeit angeht, auf den Weg machen, aber eben nicht als erstes drüber reden, ne? Sondern einfach erstmal vorwärts kommen. Und diesen Weg sind wir auch gegangen. Und natürlich ist für Fußballclubs wie für Tchibo verkaufte Artikel die Währung ist für uns erstmal die Tabelle und Spiele gewinnen die Währung. Aber neben diesem sportlichen Ziel eben so Themen wie soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit mit als strategische Komponenten aufzunehmen, ist auch für Fußballclubs heute wichtig. Man wird da auch noch nicht jeden Fan mit erreichen. Die meisten werden sagen, mich interessiert das nicht so sehr. Ich will, dass Werder gewinnt. Aber in schlechten Zeiten federt es ein bisschen ab. Und in guten Zeiten verstärkt es vielleicht sowas wie Sympathie für den Club noch.
Ne? Ich muss euch da beide mal quasi den Ball abnehmen, beziehungsweise mal reingrätschen. Weil ihr habt jetzt ja beide so beschrieben, dass das quasi ein Mitnehmen der Mitarbeiter oder der Fans ist, quasi eine aktive Entscheidung. Ich will jetzt als Unternehmen was betreiben. Ich sehe ja inzwischen aber nahezu eine umgekehrte Situation. Also wir leben ja alle in einer Gesellschaft, die immer digitaler wird, immer schneller. Führt dazu, dass, ich sag mal einfach gesprochen, Menschen ja eigentlich dazu neigen, nur noch in Einsen und Nullen zu unterscheiden oder schwarz und weiß zu sehen und gar nicht mehr tief einsteigen und sich nicht wirklich schlau machen, was du jetzt gerade alles beschrieben hast, was ihr alles tut, sondern irgendwo, ich sag mal jetzt auf der Straße ein Bild aufschnappen und das tragen sie dann als Meinung mit sich. Und das ist was, was wir auch ganz stark sehen. Das ist auf der einen Seite natürlich, ich sag mal, in den eigenen Reihen der Mitarbeiter haben Menschen eine Meinung zu den Dingen, die wir machen. Die haben natürlich die Möglichkeit, sich intensiv damit zu beschäftigen. So wie du auch gesagt hast, wir nehmen sie mit, wir bereiten sie auf diese Reise vor. Was jetzt spannend ist, das ist die Frage gleich an euch beide, also wie man das quasi in Richtung Fans oder in Richtung Mitarbeiter bei euch sieht. Bei uns taucht immer wieder gerade im Recruiting-Prozess, in Vorstellungsgesprächen oder gar nicht, also die Stufe davor eigentlich schon, in dem Moment, wo wir versuchen, mit potenziellen Kandidaten ins Gespräch zu kommen, auf Bewerbungsmessen und. Genau diese Situation auf, dass Menschen sagen, so Ernährung und dann, das hat auch was mit Klima bei euch zu tun. Ich mache lieber irgendwie was, wo ich was Grünes machen kann sozusagen. Und wenn man dann, da ist eine starke Ablehnung dann, sagt, ich gucke mir lieber irgendwie einen Job an, wo ich richtig was nachhaltig machen kann. Wenn man dann mit den Menschen ins Gespräch einsteigt, dann kommt oft der Sinneswandel, dass sie sagen, oh Mensch, also ihr seid in der Transformation und ich könnte da aktiv irgendwie was mit verändern. Jetzt wird es ja höchst spannend. Wir merken nur, dass dieses quasi sich mit diesem Thema beschäftigen für viele eine Hürde ist, über die sie erstmal nicht gehen. Und deswegen würde mich interessieren, Marco, weil du das gerade sagtest, diesen Green Club. Ist das denn was quasi, was dann der Fan wirklich auch von euch oder von einem Fußballverein verlangt? Oder dem ist das erstmal egal und umgekehrt bei euch genauso? Inwieweit habt ihr ein Thema damit, dass ihr da auch Leute überzeugen müsst, weil sie vielleicht eine Meinung haben, die irgendwie nicht ganz fundiert ist, sondern mehr so aus der Zeitung mit vier Buchstaben resultiert?
Also im Fußball vielleicht, Sandra, du kannst noch eine Sekunde überlegen. ist es auf jeden Fall so, dass sich da auch etwas verändert, dass jüngere Menschen größeres Interesse an diesen Themen haben, wie Klimaschutz. Ich gebe mal Beispiele. Viele fragen natürlich auch bei unseren Partnern und Sponsoren nach, was treiben die eigentlich so? Wir haben ja schon immer bei unserem Hauptsponsor Wiesenhof, der ähnlich wie ihr ja auch teilweise sehr im Fokus ist, was Tierwohl angeht, natürlich solche Themen. Und das merkt man schon, dass das zunimmt. Es gibt auch immer mehr Sponsoren, die auf uns zukommen, weil Werder eben auch ein sehr freundliches und menschenfreundliches und soziales und auch umweltfreundliches Image hat vielleicht. Und die dann mit uns speziell deswegen auch zusammenarbeiten wollen. Weil Sponsoring funktioniert ja eigentlich immer so, dass der Sponsor will vom Image des Clubs dann profitieren und natürlich auch Reichweite und Zielgruppen erreichen und so weiter. Aber ich würde sagen, es ist in Veränderung. Es gibt auch noch eine Menge Fans, die sagen, ach, lass mich in Ruhe. Mich interessiert nur das, was auf dem Platz geschieht. Oder natürlich, wie bei euch auch, Sandra, es gibt so Situationen, da regt man sich dann über irgendwas auf. Also wenn ein Fußballclub, sagen wir mal, für eine kurze Strecke dann noch in den Flieger steigt, das haben wir ja in der Presse auch schon gesehen, oder einfach gesehen wird, alle Spieler fahren die größten SUVs, dann wird das immer mehr so, dass Menschen sagen, muss das denn sein? Ich könnte jetzt sagen, ich bin früher schon Fahrrad gefahren, aber das wird immer mehr ein Thema und das ist auch gut so, aber es ist ein Prozess und auch wie Sandra es gesagt hat, man kommt eigentlich nicht an, sondern man bleibt unterwegs bestenfalls und gehört zu den Besseren, ohne vielleicht der Beste zu sein.
Ja, ich glaube 2006 ist es auch so gewesen, wie du sagst, Oliver, da hat es wirklich die meisten noch nicht interessiert. Das ist jetzt 2022 völlig anders, dass es da kaum noch jemand gibt bei uns, glaube ich, in der Belegschaft. Zumindest würde er sich nicht offen äußern. Der sagt, das geht so nicht, das ist blöd. Andersrum ist es natürlich so bei Bewerberinnen und Bewerbern, klar. Also ich glaube, die Jungen, also gerade wenn wir Praktikantenstellen ausschreiben, und wir haben es auch schwerer, inzwischen Leute zu kriegen. Also man merkt schon, Fachkräftemangel ist überall. Aber wenn das Wort Nachhaltigkeit drin steht, dann kommen sie noch alle. Also dann haben wir kein Problem. Ich glaube, das ist ja aber auch das Schöne, dass die eben alle was verändern wollen. Und deswegen muss man natürlich auch als Unternehmen da ehrlich und viel bieten, dass da auch was geschieht. Bei Chibo ist es aber immer noch so, dass viele da sagen, oh, das wusste ich gar nicht, was ihr alle macht. Obwohl ich dann immer denke, oh, kommuniziere noch viel und so. Aber ist ja auch mit den Kanälen heutzutage alles etwas schwieriger. Wo komme ich an? Wer kriegt was mit? An dieser Stelle müsste ich vielleicht nochmal an unseren wunderbaren Podcast 5 Tassen täglich hinweisen, wo wir ganz viel erzählen zum Thema nachhaltige Transformation und was machen wir alles mit spannenden Gästen. Also wer Lust hat, kann da gerne mal reinschalten.
Einmal habt ihr auch schon Bibiana Steinhaus.
Wir hatten auch schon Bibiana Steinhaus.
Für die Fußballfans, die können sich die Folge dann besonders raussuchen.
Genau, ganz bisschen Fußballwissen hatten wir auch schon in einer Folge damit drin, aber auch zum Thema, wie gefährlich oder wie schlimm sind Kapseln wirklich, CO2, Fußabdruck, müllfrei Leben, all das sind, glaube ich, spannende Themen, worüber wir schon gesprochen haben, oder Green Fashion. Was mich jetzt interessieren würde, glaube ich, gerade bei Oliver, Thema Milch, also wie ist das denn so, gerade bei der jüngeren Zielgruppe in den Städten. Ich nehme mal an, es ist vor allem in den Städten, Hafermilch und Co. trinkt. Wie merkt ihr das und wie könnt ihr da imagemäßig dagegen angehen? Also das ist ja doch ein sehr spannendes Thema, zumal ja das Thema Milch, wie du anfangs schon sagtest, oder Marco, für einen Kaffee ja auch relevant ist. Viele trinken ja nun mal gern Cappuccino noch mit Hafer- oder Kuhmilch.
Ja, ist ein Riesenthema. Wir sehen die Lösung darin, auch wenn das, ich sag mal, skurril klingen mag, wenn wir eine Molkereigenossenschaft sind, im Epizentrum von knapp 6000 Landwirten steht, die nun, vorderrangig Kuhmilch beibringen, sehen wir ein Miteinander. Weil ich sag mal, am Ende des Tages ist unser Ansatz, nicht wir bestimmen sozusagen, was der Verbraucher mag, sondern der Verbraucher sagt, was wir wohl bitte herzustellen haben. Und wenn die Tendenzen dahin gehen, dass halt immer mehr Menschen, selbst wenn das nach wie vor, man mag das fast nicht sagen, aber sich im Vergleich natürlich noch um eine Nische handelt, aber es gibt Entwicklungen, es gibt Tendenzen, es gibt Menschen, die halt einfach sagen, aus den verschiedensten Gründen. Das mag, ich sag mal, aus Gesundheitsgründen sein, das mag aus ethisch-moralischen Gründen sein oder auch einfach, weil es ihnen schmeckt und sie was anderes ausprobieren wollen. Sagen, ich greife zu einer Alternative, ob jetzt aus Hafer, Mandel oder. Dann ist das so. Ob uns das schmeckt oder nicht, ist dann erstmal gar nicht vorderrangig. Und deswegen haben wir in unser Sortiment im Prinzip auch Alternativen aufgenommen. Das wäre, ich sag mal, Produkte auf Reisbasis, auf Haferbasis anbieten und das nicht nur bei Milch, sondern auch inzwischen bei Desserts, perspektivisch sogar bei Käse, weil das ist natürlich auch ein Riesenthema. Ich sag mal, auf der einen Seite klassisch bei dem Käse, den wir uns vielleicht morgens aufs Brot legen, aber noch mehr natürlich bei dem Käse, den wir für Kunden herstellen, die ihn dann weiterverarbeiten. Ich sag mal, den klassischen Mozzarella auf der Pizza oder zur Nudel, Auflauf und. Das heißt, das ist ein großes Thema und wir nehmen den Ball eigentlich so auf, dass wir sagen, das ist eine Chance und kein Risiko. Und wenn wir diese das als Chance sehen und in diesen Markt mit einsteigen, haben wir einen ganz großen Vorteil. Und das ist, dass wir uns eben seit vielen, vielen Jahren damit auskennen, wie geschmacklich am Ende der Kunde dieses Produkt haben möchte. Weil das sehen wir immer wieder, egal ob es Alternativen ist oder auch, ich sag mal, konventionell Kuhmilch. Der Geschmack ist der, ich sag mal, Haupttreiber, ob das Produkt gut ankommt oder nicht. Und viele Alternativen sind halt bisher einfach da noch schlecht. Und wenn man in die Warentests reinschaut, dann darf man sich die Inhaltsstoffe eh nicht anschauen im Vergleich zu einer Kuhmilch. Aber sie werden besser. Und wir sehen das als unsere Kompetenz, also um die Frage zu beantworten, gute Produkte herzustellen. Gerade beim Käse haben wir da gerade ganz extrem gute Fortschritte gemacht und haben Produkte, wo jetzt auch wirklich Köche sagen, das sind wirklich die ersten Alternativen, die auch diese Funktion haben. Man möchte bei einer Pizza, dass der Käse so schön zieht und so. Die Argumentation ist ja oft die Klimathematik. Die Kuh ist per se erstmal schlecht fürs Klima und auch da kann man dann nämlich argumentieren. Und ich hatte das ja gerade mit diesen Einsen und Nullen. Und wir beschäftigen uns ganz stark damit zu sagen, wie schaffen wir es, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers, ich sag mal, so aufzumachen, dass er diese vielen Facetten auch versteht und nicht nur, ich sag mal, auf die oberflächlichen Botschaften Kuh gleich schlecht, Hafer gleich gut, also Kaufentscheidung gut. Das ist nämlich keine Gleichung, die so funktioniert. Also deswegen versuchen wir das miteinander und nicht gegeneinander, weil gegeneinander wird nicht funktionieren.
Also ist übrigens ganz schwierig mit den Botschaften. Also wir sind noch sehr zahlenlastig in der Kommunikation, also gerade was so einzelne Produkte betrifft. Aber wir merken schon, es dringt mehr durch, wenn man emotionaler ist. Also mit klasse Emotionalbotschaften ist aber natürlich auch, wenn man mit großen Gefahren versehen, wie man es sagt und was man sagt.
Absolut.
Ihr seid ja nun auch beide im Grunde Kommunikationsexperten in euren Unternehmen. Und ich würde es auch so sehen, Oliver, wie du es eben beschrieben hast. Wir müssen wegkommen von nur Schwarz und Weiß, nur 1 und 0, sondern es gibt was dazwischen. Wir sehen das doch in allen Branchen. E-Mobilität ist gut, aber ob es sozusagen in Richtung Nachhaltigkeit wirklich die Lösung für die ganze Welt ist, wir müssen auch nachhaltig Strom produzieren. Es braucht Schwermetalle für die Produktion von Batterien. Genauso würde ich sehen, Kuhmilch hat Vor- und Nachteile. Mandeln werden jetzt auch nicht um die Ecke in Norddeutschland produziert, ne, für die Konsumenten hier. Also das sind ja alles schwierige Fragen. Die wir heute nicht mehr klären können, weil wir sind schon sehr weit und ich glaube, wir sehen, dass wir weitere Themen auch in den nächsten Folgen haben. Olli, ich will dich auf jeden Fall auch nochmal nach Cem Özdemir fragen und wissen oder von dir erfahren, ist das jetzt für euch der neue Held oder ist es eher ein Mensch, dessen Ideen vielleicht auch in der Branche problematisch gesehen werden, auch spannende Themen. Sandra, dir aber erstmal vielen, vielen Dank,
dass du
heute unser Gast warst. Es war super spannend, in die Welt von Tchibo einzutauchen und so viel zu erfahren, was ich zumindest nicht wusste.
Bevor jetzt gleich der Schlusspfiff kommt, lass mich noch einen Einwurf machen.
Richtig.
Und zwar, wir haben mehrere Dinge, die wir hier nochmal eben kurz vor Abpfiff besprechen müssen, beziehungsweise sagen wollen. Auf der einen Seite A, bleibt natürlich denkfutter@dmk.de unsere Einflugschneise Nummer 1, um hier Bälle ins Spiel zu bringen. Und ich glaube, das haben wir heute gesehen, das ist eine Dreiviertelstunde, die gefühlt 5 Minuten waren und wir so viele Themen haben. Gerade beim Thema Nachhaltigkeit kann man sehr, sehr intensiv besprechen. Also ich würde mich freuen, wenn wir da den ein oder anderen Einwurf in diese Richtung bekommen, auf Themen, die wir vielleicht dann auch in einer der nächsten Folgen intensivieren können. Was mich natürlich auch freut, dass die Kollegen bei Spotify gerade sich überlegt haben, dass es doch eine gute Sache ist, dass man Podcasts auch bewerten kann. Und da sind wir noch recht jungfräulich unterwegs. Das heißt, jeder, der uns hört, der möge da auch bitte seine Wahl der Bewertung mal eben reingeben. Und bevor ich jetzt das Wesentlichste vergesse, wir haben ja auch eine Playlist dieses Jahr. Marco, dein Job, glaube ich.
Ja, eine Playlist. Wir fragen alle unsere Gäste, was sie denn als Lieblingsmusikstück für unsere Playlist beitragen können, Sandra. Und dann geht die Frage auch gerne an dich.
Ja, ich habe natürlich lange darüber nachgedacht und gedacht, das perfekte Lied für mich und mein Unternehmen ist natürlich Kaffee. Und das wird interpretiert, das heißt wirklich Kaffee, von Jared Di Barba, den vielleicht manche als TV-Moderator kennen, der aber auch in Bremen eine Ausbildung als Kaffeekaufmann gemacht hat.
Singt er auf Plattdeutsch?
Ja.
Okay.
Singt hier Hochdeutsch und Plattdeutsch und ist also der singende Kaffeekaufmann und ich glaube für jeden am Morgen ein schönes Lied, um wach zu werden.
Ich glaube, das wird am Jahresende eine Doppel-LP, die wir veröffentlichen können mit den skurrilsten Titeln auf einer Platte. Sehr gut. Danke dir.
Und unser erster Gast, Oke Göttlich, hat die Dortmunder im Pokal rausgeschmissen, steht schon fast in Berlin. Wundert dich jetzt nicht, wenn die Tchibo-Umsätze nach oben gehen in den nächsten Wochen durch diesen Podcast. Also alles andere wäre eine Überraschung. Also nochmal vielen Dank, dass du da warst, Sandra.
Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
Ja, und danke an alle, die uns hören.
Abpfiff für diese Folge. In 4 Wochen geht es weiter. Bis dahin schreibt uns unter denkfutter@dmk.de.